Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, unserem Podcast Economics, Events, Entscheidungen. Ja, heute mit dem Namensgeber mir selbst am Mikrofon, aber auch mit unserer neuen Kollegin, der Franziska. Hallo Franziska.
Hallo Carsten, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Heute mal andersrum.
Genau, heute mal andersrum. Das ist heute ein bisschen kompliziert. Wir haben hier, wir sind extrem agil, ja, mit unserer Aufnahme. Der Sebastian hat sogar einen Tag Urlaub geopfert für uns und schneidet und nimmt jetzt irgendwo aus Norddeutschland auf. Ich sitze selber gerade bei einer Konferenz in Berlin und hatte heute die große Ehre, ja, die EZB-Konferenz mit unseren Freunden von der Welt zusammen auf der Redaktion der Welt zu verfolgen und ein bisschen Gedanken auszutauschen. Und die Franziska sitzt zu Hause. Ja, das sind also wirklich hier extrem moderne Arbeitsbedingungen. Und wir haben mit der Franziska ein bisschen abgesprochen, dass die Franziska jetzt hier den Leitfaden für diesen Podcast in ihre eigenen Hände nehmen wird. Und sie wird, liebe Hörer und Hörerinnen, ein bisschen durch diese Podcast-Folge leiten, und ich habe so eine Idee, worüber wir heute sprechen werden.
Ja, danke Carsten für die Überleitung. Auch von meiner Seite nochmal hallo. Genau, also ich glaube, das Thema, was uns diese Woche und zumindest heute am allermeisten interessiert und in Atem gehalten hat, war tatsächlich die EZB-Sitzung. Dazu kommen wir auch gleich. Zuerst, es gab ja diese Woche aber auch noch ein paar andere Zahlen. Zum anderen hatten wir das Bruttoinlandsprodukt oder die Prognose jetzt für die Eurozone, die leicht nach oben korrigiert wurde. Und wir haben den dritten Monat in Folge Zuwächse in den Exporten in Deutschland gesehen. Carsten, was sagt uns das denn jetzt für die Erwartungen, die wir an das dritte Quartal stellen dürfen?
Ich denke, dass wir eigentlich keinen Grund haben, unsere doch optimistischen Erwartungen irgendwie zu verändern. Ja, sicherlich, wenn es jetzt um Deutschland geht, das sieht immer noch aus wie ein V. Jedenfalls für so ein V im dritten Quartal. Was danach kommt, steht auf einem anderen Stern. Aber jetzt fürs dritte Quartal, wie du gesagt hast, wir haben die Exportdaten, die waren gut. Industrieproduktion war auch gut. Ja, das hat jetzt nicht mehr alles dieses Niveau von Mai und Juni, in dem wir ja wirklich astronomische Zahlen gesehen haben. Das flacht sich jetzt schon so ein bisschen ab, reicht aber bei dem Tempo, um wirklich, wenn wir uns mal Deutschland anschauen, würde ich ein Wachstum zwischen, ganz pauschal gesagt, zwischen irgendwie 5% und 10% im Quartalsvergleich zu bekommen. Was auch ganz interessant war, eine meiner Lieblingsindikatoren aktuell ist ja dieser wöchentliche BIP-Tracker der Bundesbank, ja. Für die Leute, die es interessiert, wird jeden Montag veröffentlicht. Immer noch ein bisschen experimentell, aber der zeigt aktuell auf die letzten 13 Wochen im Vergleich mit den davor hergegangenen 13 Wochen auf ein Wachstum von zwischen 6% und 7% im Quartalsvergleich. Und da kommt noch mehr. Das heißt, ich denke, wir können wirklich hier extrem positiv sein, dass wir jedenfalls ein Stück von dem V mitbekommen. Was wir natürlich auch sehen, das sahen wir ja auch heute in den EZB-Prognosen dann fürs Jahr 2021 und 2022, dass sich das Tempo weiter abschwächen wird, ja, auch ganz deutlich. Und das ist auch eine Geschichte, die, weiß nicht, für die Leute, die sich ja auch interessieren in unsere globalen Prognosen auf unserer englischsprachigen Seite, da haben wir auch gesehen, ja, letzte Woche veröffentlicht, dass wir auch in unserem Basisszenario, in dem das Virus nicht richtig zurückkehren wird, in dem wir nur maximal lokale Lockdowns bekommen werden, dass sich halt das Wachstumstempo abschwächt, eventuell sogar die Gefahr ist von so einem Double Dip, ja, also einem negativen Wachstum, würde ich mal wirklich nennen, im vierten Quartal, bevor dann alles sich wieder im Laufe vom Jahr 2021 weiter bewegt, was ja auch mit all diesen Zahlen, ja, den Vs, den Zeichen, weiterhin wichtig ist. Es wird trotzdem auch in dem optimalen Szenario bis mindestens Ende 2021, Anfang 2022 dauern, bis ein Land wie Deutschland auf dem Vorkrisenniveau zurück ist. Und andere europäische Länder werden da sicherlich noch ein bisschen länger für brauchen.
Das stimmt, das ist alles wenig überraschend, aber dennoch erstmal für den Moment wahrscheinlich positiver, als wir noch vor ein paar Monaten gedacht haben. Weil du gerade die EZB-Prognosen erwähnt hast, kommen wir endlich zum spannenden Thema, die EZB-Konferenz. Im Fokus der Märkte oder auch unserer Erwartungen stand ja unter anderem die Euro-Stärke des letzten Monats. Und wie man es von Seiten der EZB schaffen könnte, den Euro in Anführungszeichen kleinzureden. Da hast du dich ja auch schon letzte Woche gefragt, was das für ein Balanceakt werden wird, wie Christine Lagarde das meistern wird. Ja, vielleicht erstmal, Carsten, kannst du uns erklären, was genau ist denn überhaupt das Problem an einem starken Euro? Weil stark klingt ja erstmal irgendwie ganz gut.
Genau, stark klingt klasse, ne? Und das ist ja auch den Fehler, den wir häufig natürlich in Deutschland machen, dass wir mal reden über eine harte Währung, ja, hart, stark. Also ist doch super, wenn wir irgendwie eine starke Währung haben. Die ist super, wenn ich gerne im Ausland oder im Nicht-Euro-Ausland Urlaub mache, dann kann ich mir da mehr leisten. Ist aber nicht so toll für eine Exportwirtschaft und ja, von der sind wir doch auch immer noch stark abhängig, denn ein stärkerer Euro, eine stärkere Währung macht dann halt, wie gesagt, unsere Produkte teurer und im Ausland und heißt, dass wir dadurch vielleicht weniger verkaufen. So, das ist bei dem jetzigen Niveau noch nicht das Problem, das ist auch ganz interessant. Aber von der Theorie her ist das ein stärkerer Euro ist immer schlechter für die Exporte. Ja, das war früher auch noch viel schlimmer. Mittlerweile, ja, sofort einschränkend. Unternehmen, die decken sich natürlich auch ab und ein gegen Wechselkursschwankungen. Aber wir jeder hätte eigentlich lieber immer gerne eine schwächere Währung. Der andere Punkt ist dass wir mit einem stärkeren Euro, mit einer stärkeren Währung auch immer wieder uns weniger Inflation reinholen. Das heißt, dass der Druck auf die Inflation niedriger sein wird. Und das ist natürlich in einer Phase, in der wir jetzt sind, in der manche sogar wieder über Deflation reden, also Inflationsprognose auch von der EZB in 2 Jahren bei 1,3%. Da ist natürlich so eine stärkere Währung, drückt eher die Inflationserwartung, die Inflation im Allgemeinen. Und das könnte natürlich dann eher nochmal zu einem Stillstand im schlimmsten Falle, ja, so jetzt auch nicht, aber im schlimmsten Falle zu einer deflatorischen Spirale führen.
Da hast du jetzt zwei Dinge angesprochen, die auch in den letzten 2 Stunden ja sehr wichtig waren. Zum einen der deflationäre Druck auf die Preisentwicklung in der Eurozone. Jeder hat ja damit gerechnet oder es wurde im Konsens damit gerechnet, dass die Inflationsprognosen für 2020 zumindest nach unten hin angepasst werden. Das ist ja jetzt nicht passiert. Glaubst du, das hing damit zusammen, mit diesem kommunikativen Balanceakt den Druck oder den Aufwertungsdruck nicht noch zu verstärken?
Ja, das fand ich auch interessant und eigentlich fast den interessantesten Aspekt. Ja, denn in der Kommunikation hat es dann Lagarde eigentlich geliefert, in Anführungsstrichen. Also man hat zum ersten Mal seit mehr als 2 Jahren gesagt, dass der Euro ja, eine Rolle spielt. Man war jetzt nicht äußerst besorgt, hat aber gesagt, okay, wir gucken uns die weitere Euro-Entwicklung an. In der Kommunikation hat die EZB sich vor allem darauf konzentriert, auf mögliche dämpfende Effekte des stärkeren Euros auf die Inflation. Ja, über diesen Kanal Richtung Wirtschaftswachstum hat die EZB gar nichts gesagt, auch interessant. So, und dann die Tatsache, dass ich jetzt eigentlich eher, ich habe ja für nächstes Jahr eine leichte Revision nach oben bekommen von den Inflationszahlen. Ich habe fürs Jahr 2022 zwar unveränderte Inflationsprognosen bekommen, aber Frau Lagarde fand es nötig, um nochmal darauf hinzuweisen, dass ja in diesen unveränderten Inflationsprognosen wohl versteckt war, dass die Kerninflation, also ohne Energie und Lebensmittelpreise, dass die auch gestiegen wäre. Also und das ist halt so ein Balancing Act, der merkwürdig ist. Einerseits versuche ich den Euro runterzureden, andererseits rede ich aber über gestiegene Inflation, was ja wiederum auch für die meisten Finanzmarktteilnehmer heißt, aha, gestiegene Inflation, Inflation ist on track, die EZB wird nicht mehr machen und dann steigt halt der Euro häufig. Das ist ja auch, was wir während der Pressekonferenz gesehen haben, der Euro ging erstmal noch ein Stück wieder nach oben.
Genau, das ist dann auch die nächste Frage. Glaubst du, dass die Kommunikation, wie sie jetzt stattgefunden hat, dazu beigetragen hat, den Euro kleinzureden? Oder ist das, also es sah ja zunächst wirklich aus, wenn man das so sagen kann, ein bisschen wie ein Schuss, der nach hinten losging. Ist ja erstmal wirklich stark gestiegen.
War ein bisschen halbherzig, ne? Und wir wollen jetzt die EZB nicht immer nicht kritisieren, ist auch nicht einfach. Es war so ein bisschen so ein Herumgeeier im Grunde genommen. Auch nicht richtig, was will ich jetzt? Ja? Bin ich jetzt wirklich besorgt? Nee, so schien es nicht. Aber ich will es auch nicht komplett ignorieren, weil hätte die EZB gar nichts gesagt, wäre der Euro wahrscheinlich noch stärker gestiegen. Und für mich ist das also eher so ein Zeichen, dass dass die EZB sich vielleicht nicht einig ist. Ja, wir hatten ja auch im Vorfeld der EZB-Sitzung gesehen, dass es einige Vertreter gab, die meinten, ja Gott, das ist also alles überhaupt kein Problem, ja, alles hier Inflation, Wachstum on track, genauso wie wir es vorhergesehen haben, also mal ganz, ganz easy going. Andere, die gesagt haben, nein, die EZB hat keine Zielstellung mit dem Euro. Ja, aber natürlich muss die EZB Entwicklung des Wechselkurses mitnehmen in ihr Kalkül, mitnehmen in mögliche Entscheidungen über Geldpolitik. So, und das sind natürlich zwei Lager. Ja, ich würde sagen, zu dem ersten Lager, was ein bisschen skeptischer ist, das werden die gleichen Menschen sein, die im Juli beim Treffen gesagt hatten, diese 1.350 Milliarden Euro für das Anleihenkaufprogramm, das sollte keine Zielgröße sein, sondern das ist eine Obergrenze. Ja, sprich, die wollen gar nicht so viel, die wollen nicht unbedingt das ganze Geld benutzen, um Anleihen zu kaufen. So, während andererseits die Leute, die wahrscheinlich ein bisschen mehr Sorgen machen über wieder niedrige Inflation, über ein deutliches Verfehlen der Inflationszielstellung, das sind die Leute, die eher bereit wären zu sagen, Mensch, komm, lass uns doch mal im Laufe des Jahres vielleicht nochmal aufstocken. So, und damit haben wir, und da war das interessant, dass eigentlich Lagarde angetreten ist, um diesen deutlichen Riss innerhalb des EZB-Rates wieder ein bisschen zu kitten. Na, das ist ihr gelungen, aber das heißt, dass ich dann so eine merkwürdige oder ein bisschen herumeiernde Kommunikation bekomme, wie ich sie heute hatte.
Ja, also wir bleiben auf jeden Fall gespannt, was die nächste Sitzung bringt, ob da dann vielleicht auch ein bisschen deutlicher gesprochen wird. Ansonsten wurden heute ja auch viele Fragen gestellt zum Thema Strategie-Review. Viele Fragen gestellt, wenige Antworten gegeben, eigentlich keine. Es wurden viele Vergleiche gezogen zur FED, die das ja jetzt zuletzt veröffentlicht hat, das Inflationsziel hin zu verändern, dass es eben nicht mehr 2%, sondern um 2% herum ist. Das heißt, es kann auch mal ein bisschen darüber liegen, im nächsten Jahr ein bisschen darunter, solange es im Mittel eben die 2% trifft und dass mehr Fokus hin auf den Arbeitsmarkt gelegt wird oder Vollbeschäftigung. Bei der EZB gibt es ja jetzt noch nicht, also das Inflationsziel, die Besprechung, die wird jetzt Ende September folgen. Da wurden auch noch keine Äußerungen jetzt getätigt, wie unser Inflationsziel dann aussehen soll. Gemunkelt wurde ja aber auch im Vorfeld bereits, dass es jetzt auch ähnlich wie bei der FED um die 2% liegen soll. Aber ist das denn überhaupt noch realistisch? Also können wir denn überhaupt auch noch eine Inflation von um 2% erreichen? Denn die 2%, die wurden ja zuletzt vor vielen Jahren erreicht. Das ist ja irgendwie, ja, ist das möglich?
Ja, möglich ist natürlich immer. Ja, möglich. Wir brauchen dafür ja nur wieder ein bisschen steigende Ölpreise und da kommen wir auch mal wieder relativ schnell über 2%. Darf man nicht vergessen. Kommen wir nachhaltig über die 2%, ist eine ganz andere Diskussion. Und da liegt das ein bisschen daran, in welche Zukunft der Weltwirtschaft, glaube ich. Denn wir hatten in den letzten Jahren, waren es ja eigentlich zwei wichtige strukturelle Faktoren, die Inflation so nach unten gedrückt haben. Eins, Globalisierung, Arbeitsteilung, internationale Konkurrenz hat halt dafür gesorgt, dass wirklich die Inflation künstlich niedrig war. So, glaube ich jetzt daran, dass sich diese Globalisierung umdreht, Protektionismus, mehr Nationalismus, dann kann es natürlich auch durchaus sein, dass wenn diese Kraft nach unten verschwindet, dass ich dann wiederum auch ein bisschen mehr Inflationsdruck bekomme. Ja? Wie muss ich mir das vorstellen? Indem ich dann doch mehr voneinander abgeschottete Volkswirtschaften bekomme und in einer mehr abgeschotteten, mehr geschlosseneren Volkswirtschaft kann natürlich so eine Lohnpreisspirale eher möglich sein, sein als in sehr offenen Volkswirtschaften. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, der andere Faktor ist immer wieder Digitalisierung. Digitalisierung heißt, ich habe auch mehr Preistransparenz, ich habe mehr Möglichkeiten, Preise miteinander zu vergleichen. Ich mache damit auch Dienstleistungen mobil, damit nimmt der Preisdruck auf Dienstleistungen ab. So, das ist ein Trend, der sich meiner Meinung nach nicht so schnell ändern wird. Also von daher, ja, strukturell kann Inflation natürlich wieder steigen. Sehr wahrscheinlich ist in den kommenden paar Jahren in einer Situation, in der wir wirklich bis irgendwo Ende 2021 oder 2020 brauchen werden, bis wir wieder auf dem Vorkrisenniveau sind. In einer Situation, in der die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Also das heißt, Leute werden wenig Möglichkeiten haben, um höhere Löhne zu fragen. Unternehmen kämpfen aktuell wirklich mit überhaupt Nachfrageschwäche, kämpfen mit Finanzierungsinsolvenzproblemen. So, das sind auch keine Situationen, in der ich mal die Preise stark erhöhe. So, also von daher wird das nicht so schnell passieren. Und das ist ja eigentlich auch so das Interessante, wenn du mal anschaust, die Fed-Kommunikation. Wir haben ja gar nichts darüber gelernt, ob es die Fed noch mehr machen möchte oder was sie dann noch mehr machen könnte. Ja, die Finanzmärkte, wir auch, okay, aha, das heißt, dass dann eine höhere Toleranz dafür da sein wird, dass die Inflation auch mal übers Ziel hinausschießen kann. Nur wir haben nicht gelernt, was die Fed noch alles machen möchte oder machen könnte, um die Inflation überhaupt wieder Richtung 2% zu bringen. Und eine ähnliche Problematik wird sich auch bei der EZB stellen. Also ja, schön und gut, wenn die Zielstellung dann geändert wird, wenn gesagt wird, ich glaube nicht in so ein durchschnittliches Inflationsziel. Ich denke, wir werden irgendwie around 2% bekommen. Das heißt, um die 2%. Damit schiebt sich das also auch schon die Möglichkeit eines Überschießens der Inflation ja auch nach oben. Denn bisher war ja diese Zielstellung unter, aber dicht bei 2%, ja ein klein bisschen asymmetrisch, weil es gab den Eindruck, dass man eigentlich jegliche Inflationszahlen über 2% nicht toleriert. Ja, das würde man mit einer, okay, um die 2% Definition damit auch ein bisschen nach oben schieben. Das kommt erst im nächsten Jahr, aber auch die EZB wird sich die Frage stellen müssen, ja, was mache ich denn, wenn wir immer noch deutlich südlich von der 2% bleiben? Mehr QE, Zinsen nochmal runter oder doch letztendlich die Hubschrauber starten lassen in Frankfurt. Also das sind so Themen, die sicherlich auch irgendwann mal wieder noch an mehr Aktualität gewinnen werden.
Dass niedrige Zinsen oder noch niedrigere Zinsen tatsächlich, muss man ja sagen, tatsächlich auch ein Thema sein könnten, wurde ja heute auch nochmal erwähnt. Wurde zwar primär erstmal, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, dass die Anleihekäufe erstmal das effektivere Mittel sind, aber habe ich es richtig verstanden, dass eine weitere Zinssenkung vielleicht zur Not ansonsten auch ein Thema sein könnte?
Also wurde jemand nie ausgeschlossen, ne? Das war, aber gut, ist ja auch so ein bisschen so eine Standardphrase dann von jedem guten Notenbanker, so nach dem Motto, okay, also ich glaube, was hat Christine Lagarde gesagt, ja, wir haben einfach diese Gerätekiste, wo viele Instrumente drin sind und wir schließen kein einzelnes oder kein einziges Instrument aus. So, das war auf die Frage hin, ob sie denn auch nochmal die Zinsen senken könnte. Ja, heißt, wie gesagt, nicht ausgeschlossen. Wenn du dir anschaust, dass ja auch jetzt, wie gesagt, die Bank of England hat ja auch so ein bisschen eigentlich angekündigt, sich vor allem auf QE zu richten, sowohl bei einer eventuell weiteren geldpolitischen Lockerung als auch bei einer geldpolitischen Straffung. Die Fed lässt auch ganz deutlich die Hände weg von negativen Zinsen. Würde ich sagen, dass ja so ein bisschen aktuell doch eine weit verbreitete Meinung ist, auch unter Notenbankern, dass man die Hände vom Zins, jedenfalls wenn es nach unten gehen sollte, erstmal weglässt.
Ja, das ist ja auch ein Thema dann wahrscheinlich in der nächsten Woche, wo wir drauf schauen können und werden, wo sich die Bank of England und auch die Fed wieder treffen. Da gibt es dann bestimmt auch ein bisschen Spannendes zu berichten, hoffentlich. Ja, und ansonsten danke, Carsten. An unsere Zuhörer lassen Sie uns gerne wissen, wie wir uns verbessern können. Dazu können Sie uns einfach eine Bewertung hinterlassen und wir freuen uns dann auf die nächste Woche und wünschen Ihnen bis dahin noch eine gute Zeit. Danke, Carsten, danke, Sebastian, für die technische Unterstützung und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Franziska. Super gemacht. Ja, Feuerprobe hier bestanden. Und bei den nächsten Folgen werden wir auch dann sicherlich noch viel mehr hören von Franziska und was sie von den ganzen Sachen denkt, findet und was ihre Einschätzungen sind. Bis zum nächsten Mal.